Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen unter Gottes Wort. Es geht heute um Jesus und Petrus. Dieses Miteinander zwischen dem Herrn und dem Jünger Petrus. Aber es geht auch um Jesus und dich. Dieses Miteinander zwischen Jesus und dir. Und jeder hier ist angesprochen. Nicht nur diejenigen, die schon an Jesus Christus glauben. Ich lese aus dem Johannesevangelium das letzte Kapitel, die Verse 15 bis 25. Als sie, das ist Jesus mit den 7 Jüngern, die aus dem Boot herausgekommen waren nach dem wunderbaren Fischfang, als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er, Petrus, Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seine Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder: Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und der dies geschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber auch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn diese alle einzeln niedergeschrieben würden, so würde, scheint mir, selbst die Welt die geschriebenen Bücher nicht fassen. Die letzten beiden Verse bildeten das Schlusswort dieses Evangeliums. Es wird von diesem Jünger Johannes gesprochen, der dieses Evangelium unter der Leitung des Heiligen Geistes verfasst hat. Eigentlich dürfte man sagen, das Johannesevangelium endet schon mit Kapitel 20, Vers 31. Das ist der Schlüsselvers, ich wiederhole ihn nochmal. Diese Worte sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass wir alle glauben, die wir zuhören, zuschauen, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass mit ihr durch den Glauben an ihn Leben habt in seinem Namen. Das ist das Hauptziel. Darum wurde das Johannesevangelium geschrieben. Damit jeder, der es liest, der es hört, glaubt an Jesus Christus und Glauben hat in seinem Namen, ewiges Leben. Trotzdem gibt es noch dieses 21. Kapitel und das ist kein bloßes Anhängsel. Das habe ich letztes Jahr schon mal gesagt. Als durchaus Bestandteil des Johannesevangeliums, dieses 21. Kapitel, keineswegs nebensächlich. Sehr wahrscheinlich haben mehrere Herausgeber, vielleicht Jünger des Johannes, es geschrieben, vielleicht nachdem er gestorben war. Und sie sagen nämlich: Wir wissen, Zitat, dass sein Zeugnis wahr ist. Wir wissen, mehrere Autoren also. Ich habe es mal so genannt: Es ist eine Art Überbeglaubigung. Wenn ein Notar etwas beglaubigt, dann muss vielleicht noch der Konsul des Staates X das nochmal überbeglaubigen. So passiert das in der Praxis. Die Wahrheit des Zeugnisses wird nochmal bestätigt. Und wir sehen das hier auch in dieser Unterhaltung zwischen Jesus und Petrus, in den Versen ab Vers 15. Nach dem Frühstück, wo auf wunderbare Weise der Herr wieder für seine Jünger gesorgt hat, nachdem sie nichts gefangen hatten und dann doch auf Anweisung des Herrn das Netz auf der anderen Seite auswarfen und 153 Fische fingen. Nach diesem Frühstück, wo der Herr selbst schon Fische zubereitet hatte, das waren nicht die 153, gibt es dieses Einzelgespräch mit Petrus. Und man könnte meinen, und das ist eine berechtigte Frage, warum endet das Buch mit Petrus im Fokus? Wollte der Johannes den Petrus etwa bloßstellen? Das wäre nicht gerade nett, das wäre auch nicht brüderlich. Deswegen zum besseren Verständnis einführend ein paar Worte zu Petrus. Petrus finden wir des Öfteren in diesem Evangelium nach Johannes. Und damit wir auch ein richtiges Bild von Petrus bekommen und auch von dem, was Johannes uns mit dieser Geschichte sagen will. Wir lesen in Johannes 6, das ist das Kapitel, wo die wunderbare Speisung stattfindet und die bekannten Worte, ich bin das Brot des Lebens, stehen. Am Ende gehen viele weg, die nicht verstanden haben, wer Jesus wirklich ist. Und dann fragt Jesus seine 12 Jünger, wollt ihr auch etwa weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir hingehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, sagt Petrus wohlgemerkt. Kapitel 13, das Kapitel, wo die Fußwaschung drin vorkommt. Petrus sagt bei der Fußwaschung, Herr, nicht nur die Füße bitte, sondern auch den Kopf und die Hände wäschst du bitte mir. Und Jesus erklärt dann, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Petrus wollte schon ganze Sache machen. Und in dem gleichen Kapitel etwas weiter hinten fragt Petrus den Herrn, Herr, wo gehst du hin? Jesus war unterwegs zum Kreuz. Und Jesus antwortet ihm, wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Und dann fragt Petrus, so wie ein Tatendrang, wie er hat, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen, sagt Petrus zu Jesus. Und Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Jesus wird gefangen genommen, ein paar Kapitel weiter, Kapitel 18. Und Simon Petrus zückt sein Schwert und schlägt dem Knecht des Hohenpriesters namens Malchus das Ohr ab. Jesus sagt zu ihm, stecke das Schwert in die Scheide. Den Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken? Petrus wollte den Kreuzestod Jesu verhindern, aber das war nicht Gottes Weg. Etwas weiter während der Gefangennahme, nachdem Jesus schon gefangen genommen war. Petrus steht im Vorhof, während Jesus verhört wird. Und er wird gefragt. Und er sagt im Gegensatz zu Jesus, der von sich spricht, ich bin, sagt Petrus, ich bin's nicht. Und das sagt er bis zu dreimal. Ich bin kein Jünger Jesu. Er leugnet es. Also wenn wir schon meinen, Johannes würde Petrus erst in diesem letzten Kapitel des Evangeliums bloßstellen, dann stimmt das nicht. Wenn das die Absicht des Johannes wäre, den Petrus bloßzustellen, dann hätte er das spätestens hier getan, wo er die Verleugnung des Petrus schildert. Aber es geht weiter. Jesus stirbt. Jesus wird begraben und er steht aus den Toten auf. Und in Kapitel 20 nach der Auferstehung lesen wir, dass Petrus dabei war. Er hat nicht die Flinte ins Korn geworfen. Nach der Auferstehung lesen wir von der Maria Magdalena, dass sie zu Petrus und Johannes läuft, die gemeinsam dann daraufhin zum Grab eilen. Und Petrus war auch dabei, als am Auferstehungstag, an diesem ersten Sonntag, Jesus mitten im Kreise seiner Jünger stand. Und auch als er eine Woche später erschien, Petrus war dabei. Und zum Schluss in Kapitel 21, das haben wir jetzt nicht gelesen, die erste Hälfte des Kapitels, lesen wir, dass Petrus die Initiative ergreift und mit 6 anderen Jüngern fischen geht. Und dass er, nachdem er erkannt hat, dass Jesus dort an Land steht, er zuerst an Land geht und er auch das volle Netz, das schwere Netz an Land zieht. Also wir wollen uns einmal üben, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, wir wollen uns einmal üben, positive Eigenschaften von Petrus aufzuzählen. Petrus war Feuer und Flamme für seinen Herrn. Er wollte bei ihm bleiben, weil er glaubte und erkannte, dass Jesus der Heilige Gottes war. Petrus war ein initiativer Typ. Er konnte nicht tatenlos zusehen. Ja, Petrus wollte wirklich seinem Herrn nachfolgen, wirklich. Johannes, der Verfasser dieses Evangeliums und sein Mitjünger, war eben ein ganz anderer Typ, eher ein Stiller. Der redete nicht zu viel, aber die beiden finden wir oft zusammen. Sie haben sich gegenseitig wertgeschätzt und gebraucht. Wenn Johannes also hier von Petrus erzählt, ist es keineswegs, um ihn, den Petrus, in ein schlechtes Licht zu rücken, sondern vielmehr, um eine ganz andere Perspektive aufzuzeigen, nämlich wie Gottes Sohn, wie Jesus Christus mit seinen so unterschiedlichen Nachfolgern herrlich umgeht. Also nicht Petrus, sondern Jesus im Fokus. Darum geht es hier, auch wenn es auf den ersten Blick anders zu sein scheint. Nun, wie sah Jesus denn den Petrus? Und jetzt blätter ich in Gedanken zurück zu Kapitel 1 des Johannesevangeliums. Dort lesen wir etwas, was Jesus als erstes Wort zu Petrus sagt, nachdem er ihn berufen hat. Er sagt, Johannes 1, 42, du bist Simon, der Sohn Jonas, du wirst Kephas heißen, was verdolmetscht wird, Stein. Dieser Name wird später auch noch genutzt für Petrus, von Paulus zum Beispiel. Stein oder Fels. Wenn ich für meinen Arbeitgeber vielleicht auch mal Bewerbungsgespräche führe und ich habe da so einen Typen wie Petrus vor mir, dann habe ich den während des Gesprächs schon abgehakt. Das sage ich ganz offen. So initiative Typen, die passen, oder impulsive Typen, sagen wir lieber das. Ja? Die passen vielleicht nicht so in den Beruf, in dem ich bin. Meine Meinung stimmt vielleicht nicht. Aber Jesus sieht das ganz anders als wir. Er sieht in Simon das und er sah das von Anfang an, als er ihn schon berufen hatte, was Jesus selbst aus ihm machen will und wird. Er würde Simon Petrus eine besondere Bedeutung beim Bau seiner Gemeinde zuweisen. Was finden wir aber nun hier in diesem Kapitel, in dieser Unterhaltung zwischen Jesus und Petrus? Wir finden gewissermaßen eine dreifache Wiederherstellung im Leben des Petrus. Was heißt Wiederherstellung? Das klingt so, naja, okay, Reparatur. Nein, das ist nicht gemeint. Es war Petrus Wesentliches abhanden gekommen und es sollte ihm neu geschenkt werden. Dabei müssen wir eins bedenken: Gott, Jesus, der Sohn Gottes, hält sich bei seinem Handeln an uns, an dir, an mir, immer an seine ursprünglichen Bedingungen. Was meine ich damit? So mancher Geschäftspartner, der ändert seine Bedingungen im Laufe der Beziehung mit uns und wir können uns nicht darauf verlassen. Wir kennen das. Menschen sind nicht zuverlässig. Aber Gott ist so ganz anders als unsere Geschäftspartner, als unsere Mitmenschen. Er ist treu. Er ändert seine Bedingungen nicht, auch nicht seine ursprünglichen Bedingungen. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Der bringt uns immer zurück zu dem Punkt, wo unsere Beziehung mit ihm, mit Jesus, begann. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wenn wir das Evangelium hören, die wir schon an Jesus glauben, dann denken wir vielleicht, naja, das brauchen die Leute, die noch nicht an den Herrn Jesus glauben. Stimmt nicht. Wir brauchen es auch. Wir brauchen es immer wieder und Petrus brauchte es auch. Drei Punkte. Ich habe von einer dreifachen Wiederherstellung gesprochen. Der erste Punkt ist ein gereinigtes Gewissen. Ein gereinigtes Gewissen. Das Gewissen vergleiche ich gern mit einer Warnleuchte im Auto. Ein rotes Ausrufezeichen oder ein gelber Motorblock auf der Instrumententafel. Was bedeutet dieses Symbol auf dem Dashboard? Wie muss ich reagieren? Muss ich sofort in die Werkstatt fahren oder kann ich noch 1000 Kilometer weiterfahren? Manchmal erlischt, das hatte ich selber vor gut einem Jahr, das Signal von alleine. Dann war es der Sensor, der gesponnen hat. Aber unser Gewissen spinnt in der Regel nicht. Gewissen, das Wort wird in der Bibel oft genutzt. Im Griechischen heißt es Synaidesis, im Lateinischen versteht man es vielleicht ein bisschen besser, Conscientia, also mit Wissen. Eine Wahrnehmung, die parallel zu unserem Bewusstsein läuft. Gott hat dir und mir und jedem von uns, jedem Menschen, ein Gewissen geschenkt, um uns auf Fehler, und die Bibel nennt diese Fehler Sünden, aufmerksam zu machen. Wenn etwas nicht stimmt, dann meldet sich, wenn es stimmt, dein Gewissen. Und mehrfach werden wir in der Bibel im Neuen Testament angespornt, zum Beispiel in den Petrusbriefen, ein gutes Gewissen zu haben vor Gott und vor den Menschen. Mehrfach werden wir also angespornt, Warnsignale des Gewissens nicht zu überhören. Petrus ergriff am Anfang dieses Kapitels die Initiative und ging fischen. Er erlebte auf wunderbare Weise, wie der auferstandene Jesus vorsorgte und dann zum Frühstück einlud. Am See von Tiberias, dort war es, wo das geschah, ist es offensichtlich, dass Petrus schon ein gutes Gewissen hat. Warum? Um ein gutes Gewissen zu bekommen, braucht er dieses Gespräch, das wir heute gelesen haben, also nicht. Das meine ich, ja? Nachdem Petrus Jesus verleugnet hatte, weinte er bitterlich. Da war sein Gewissen schon angesprungen gewissermaßen. Sein Gewissen funktionierte. Und der Blick Jesu, Jesus schaute ihm an, hat sein Herz schon gebrochen. Dann kommt noch etwas hinzu, was vielleicht nicht so offensichtlich ist für den Bibelleser. Aber wir lesen in 1. Korinther 15, dass Paulus davon spricht, dass Jesus dem Simon erschienen ist und danach zehn Zwölfen. Und in Lukas 24 lesen wir, dass die Jünger sagen, der Herr ist auferstanden und er ist Simon erschienen. Also hat es wohl doch noch ein persönliches Gespräch zwischen Petrus und dem Herrn gegeben, das hier nicht ausdrücklich aufgezeichnet ist. Jedenfalls ist es nicht dieses Gespräch im heutigen Kapitel. Wisst ihr, beim gereinigten Gewissen war sich Petrus dessen bewusst, dass Jesus ihn liebte. Petrus war sich bewusst, und darum geht es immer, das ist der Anfang einer Beziehung mit unserem herrlichen Herrn, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben war. Er war sich der Vergebung seiner Sünden am Kreuz bewusst geworden. Und als Petrus dann noch im Boot unterwegs mit den sechs anderen hörte, dass es der Herr war, der am Ufer auf sie wartete, dann konnte er, der Petrus, weder auf das Schiff noch auf seine Mitjünger warten. Er wollte unbedingt als allererster beim Heiland sein. Wisst ihr, sowas macht man doch nicht, wenn man kein gereinigtes Gewissen hat, oder? Wir sehen einen Petrus, der sich freut, und der mit einem gereinigten und befreiten Gewissen in der Nähe des Herrn sein kann. Er geht zu ihm hin, nichts wie hin, zu Jesus. Aber wie ist das bei dir und mir? Wenn bei dir eine Warnleuchte anspringt, fährst du binnen kurz oder lang in die Autowerkstatt. Wenn du ein belastetes Gewissen hast, dann ignoriere diese geistliche Warnleuchte bitte nicht, sondern gehe zurück oder geh vielleicht zum ersten Mal zu Jesus Christus und bekenne ihm deine Sünden. Bekenne ihm, dass du es verfuscht hast, dass dein Leben eine einzige Katastrophe war, weil du es selbst in die Hand genommen hast und ohne Jesus geplant hast. Jesus ist treu und gerecht. Nein, Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, weil Jesus, sein Sohn, dort am Kreuz sein Blut vergossen hat zur Vergebung unserer Sünden und zur Reinigung, auch um unser Gewissen zu reinigen. Das sind die ursprünglichen Bedingungen, die immer gültig sind, die Bedingungen Gottes. Und übrigens, wir haben es letzte Woche auch gehört von Edzard, wenn die Warnleuchte sagt, dass du dich an deinem Bruder, deiner Schwester versündigt hast, dann geh auch zu deinem Bruder, zu deiner Schwester hin und bereinige das, bitte um Vergebung. Das Erste, was wir hier also nicht ausdrücklich, aber doch in der Gesamtgeschichte sehen, ist, dass ein gereinigtes Gewissen vonnöten ist. Das hatte Petrus schon. Und nun geht es zu den Versen 15 bis 17, das ist der zweite Punkt. Neben dem gereinigten Gewissen bekommt Petrus ein geheiltes Herz. Als sie nun gefrühstückt hatten, haben wir in Vers 15 gelesen, es gibt also ein Vor- und ein Nach dem Frühstück. Und Gott hat es für richtig befunden, dass wir das nun folgende Gespräch mithören, ich meine mitlesen können. Für Petrus war es ein wegweisendes Gespräch für sein weiteres Leben. Ein Gespräch, das sein Leben wirklich auf den Kopf gestellt hat oder verändert hat. Warum? Weil der Herr Jesus von Herz zu Herz mit ihm gesprochen hat. Wisst ihr, der Herr Jesus sagt nicht, Petrus, warum hast du mich verleugnet? Die Frage stellt er nicht. Er spricht nicht die Tat an sich an. Petrus hatte längst verstanden, dass was er damals getan hatte im Vorhof, dass das Sünde war. Er hatte bitterlich geweint. Der Herr Jesus schaut tiefer, viel tiefer. Der Herr Jesus ist nicht, darf ich es mal so sagen, der Sündenvergeber und überlässt uns dann unserem Schicksal. Nein, das ist er nicht. Er liebt uns, er liebt dich und mich und er will von Herz zu Herz mit dir reden und ins Gespräch kommen, Gemeinschaft mit dir haben. Er schaut auch hier in Petrus' Herz. Wisst ihr, das Herz, das wurzelt viel tiefer als das Gewissen. Das Herz ist tief in mir drin. Da geht es um meine Beweggründe. Da geht es um die, na, ich mag das Wort nicht, aber na, ich lasse es auch. Schaltzentrale sagen manche, aber das ist noch zu wenig. Es ist alles, was mich wirklich antreibt. Aber die Bibel nennt das Herz auch das arglistige, das trügerische Herz, sagt der Prophet Jeremia. Und er sagt, wer kann es kennen? Kennst du dich selbst eigentlich? Oder entdeckst du, wenn du mal wieder zum Beispiel ausrastest, dass du das zwar nicht wolltest, aber das doch in dir steckte? Arglistig, trügerisch ist das Herz. Wir können uns selbst so betrügen, aber Gottes Wort deckt das auf. Das mag wehtun, aber es ist letzten Endes die Liebe Gottes, die zu uns spricht. Beim Herzen hinkt jeder menschliche Vergleich. Auch mit der Warnleuchte im Auto. Vom Herzen geht das Leben aus, sagt die Bibel. Im Herzen begegnen wir uns. Im Herzen begegnet Gott, begegnet Jesus uns auf der tiefsten Ebene unseres Menschseins. Und das ist, was hier geschieht. Die erste Frage des Herrn an Petrus lautet, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Ein paar Details. Jesus spricht den Petrus bei seinem alten Namen an, nicht als Petrus, als Kephas, sondern als Simon, Sohn des Johannes auch noch. Er zeigt dem Petrus die Gefahr der Selbstüberschätzung und auch der fehlenden Selbsterkenntnis, das trügerische, arglistige Herz, das deckt er auf. Und Petrus wird darauf aufmerksam gemacht, dass er vielleicht mehr sein wollte. Nein, er wollte mehr sein ursprünglich. Er wollte besser dastehen als die anderen, als seine Mitjünger. In Matthäus 26 lesen wir, dass Petrus gesagt hat, wenn sich alle an dir ärgern, Herr, ich werde mich niemals ärgern. Die anderen mögen sich alle ärgern, ich nicht. Das hatte Petrus gesagt. Liebst du mich mehr als diese? Ja, Petrus' Herz hatte sich schon verändert. Auch hier schon. Das merkt man. Weil er sagt nicht, nein, Herr, das behaupte ich jetzt nicht mehr, dass ich dich mehr als diese liebe. Das sagt er nicht ausdrücklich. Er sagt wahrscheinlich ganz leise und kleinlaut: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich kann mir vorstellen, dass er eine Träne verdrückt hat. Petrus ist definitiv nicht länger der selbstsicher Liebende. Petrus ist definitiv nicht mehr der, der große Töne spuckt, sondern er ist sich voll dessen bewusst, dass der Herr ihm direkt ins Herz schaut. Und deswegen spricht er zaghaft und leise, dass er seinen Herrn liebt. Ja, er sagt es. Hast du das schon mal dem Herrn gesagt? Herr, ich liebe dich. Bescheiden vermeidet Petrus den Begriff für Liebe, den Jesus verwendet, dieses griechische Wort agapao, die göttliche Liebe. Er spricht hier von der Liebe Phileo, das ist diese eher freundschaftliche Liebe. Er vermeidet es etwas, aber er sagt es immerhin: Ich liebe dich, Herr, ich habe dich lieb. Lieber Herr, du hast mich nicht verworfen und du siehst doch dieses kleine Fünkchen Liebe in mir, dass ich in meinem Herzen an dir hänge. So stelle ich mir das vor, dass Petrus das empfunden haben könnte. Das Gespräch ist aber damit noch nicht zu Ende. Der Herr lässt nun in der zweiten Frage den Vergleich mit den anderen weg. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Kann Petrus die Frage wirklich, wahrhaftig mit Ja beantworten? Und wieder ist sich Petrus dessen bewusst, dass der Herr ihn wahrhaft kennt. Und er gibt die gleiche Antwort wie beim ersten Mal. Aber noch ist das Gespräch, die Unterhaltung nicht zu Ende. Noch ist dieses Gespräch von Herz zu Herz nicht am Ziel angekommen. Dreimal hat Petrus den Herrn verleugnet. Dreimal muss er sich fragen lassen. Der Jesus fragt nun: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und damit übernimmt er die Worte für lieben, die Petrus verwendet hat, dieses Wort für Phileo. Jesus neigt sich herab sozusagen. Er verlangt von Petrus noch nicht mal die göttliche Liebe. Er stellt die Frage auch nicht mehr. Aber er fragt trotzdem: Hast du mich lieb? Hier steht vor Petrus sein Herr. Hier steht, und das dürfen wir nicht vergessen, und das ist der wesentliche Unterschied zwischen der Verleugnung, die vor dem Kreuz und vor der Auferstehung stattfand, und dem, was hier danach stattfand. Hier steht sein Herr, der Gekreuzigte und Auferstandene vor ihm. Hier steht Jesus vor Petrus, und er hat dem Petrus schon am ersten Sonntag nach der Auferstehung seine Wundmale gezeigt. Er hat seinen Frieden ausgesprochen und Petrus war dabei. Und Petrus wird das in den Sinn gekommen sein, wo er jetzt mit dem Herrn spricht und der Herr mit ihm spricht. Hier steht der vor ihm, der seine Liebe zu Petrus unter Beweis gestellt hat. Und Petrus wird traurig und sagt: Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Keine Spur von großen Tönen mehr, sondern ein gedemütigtes, ein geheiltes Herz. Und das wollte Jesus, das möchte Jesus so gern, ein geheiltes Herz. Petrus ist ein anderer geworden. Und das ist die verändernde Kraft des Evangeliums. Nicht nur, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt, sondern dass er dein Herz heilen will. Er will aus dir einen komplett neuen Menschen machen, der Gott gefällt und der dem Herrn Jesus nachfolgt. Ich könnte mir vorstellen, dass Petrus das so sinngemäß in seinen Gedanken so formuliert haben könnte: Herr, du weißt, dass ich dich verleugnet habe und du kanntest mich besser, als ich mich selbst kannte. Beim Hahnschrei, als das Zeichen da war, dass er den Herrn verleugnet hatte, was Jesus vorausgesagt hatte. Beim Hahnschrei: Herr Jesus, hast du mich angesehen? Du weißt um meine Tränen, aber du siehst auch, dass ich dich lieb habe. Ich habe dich lieb, nicht weil ich so ein vorbildlicher Jünger bin, sondern einfach, weil ich nach deinem Leiden und Sterben und deiner Auferstehung für mich einfach nicht von dir los kann. Und ich möchte es auch nicht. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir, bei mir? Gottes Wort sagt, wir lieben unseren Herrn Jesus, weil er uns zuerst geliebt hat. Und darauf kommt es wirklich an. Weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir bewahren, das sind auch Worte des Apostels Johannes, sein Wort und seine Gebote, weil wir ihn lieben. ein gereinigtes Gewissen, ein geheiltes Herz und der dritte Punkt, eine erneuerte Nachfolge. Wir haben ab Vers 18 gelesen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, güttetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Eine erneuerte Nachfolge. Und durch diese Worte kommt das zum Ausdruck. Was möchte Jesus? Was möchte Jesus klar machen? Nicht nur dem Petrus. Es war ein persönliches Wort für Petrus, aber es ist auch ein persönliches Wort für dich und mich. Es ist interessant, wie es hier formuliert ist. Es heißt in der Übersetzung, als du jünger warst, als du jung warst. Nicht, du bist jetzt noch jung. Nein, als du jünger warst. Wenn du aber alt wirst, heißt es dann. Jesus stellt in diesem Bild vom Jungsein und Altsein etwas dar, etwas Wichtiges. Jungsein ist in der Regel, und das ist auch schön, ich kann mich selber auch noch daran erinnern, wenn man voller Tatendrang ist, jung, gerade aus der Schule, im Studium und so weiter, und dann heiratet man, man ist voller Tatendrang und man ist selbstständig, endlich weg aus dem Elternhaus, selbstständig. Aber Jesus sagt, als du jung warst, diese Selbstständigkeit ist für den Nachfolger Jesu Vergangenheit, als du jung warst. Und das Altsein spricht von der Abhängigkeit. Abhängigkeit von anderen. Du kannst nicht selber hingehen, du musst dich an die Hand nehmen lassen, wenn du irgendwo hin willst, lieber Petrus. Und das war Zukunft. Aber es sollte auch Gegenwart werden. Bei Petrus ist es das geworden. Und wie ist es bei dir und mir? Mit anderen Worten, das eigenständige Handeln gehört für den Nachfolger Jesu der Vergangenheit an. Und das geführt werden will gelernt sein. Das möchte ich nochmal wiederholen, weil das hat mich sehr angesprochen. Das geführt werden vom Herrn selbst will gelernt sein. Das ist ganz persönliche Nachfolge. Sein ganzes Leben einem anderen überlassen. Seine Hände ausstrecken, den Herrn um Führung und Hilfe bitten, hin zu den unbekannten und doch auch bekannten Zielen des Herrn. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 26, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Folge mir nach. Speziell für Petrus, das lesen wir in Vers 19, war es so, dass er, und das wissen wir aus den außerbiblischen Quellen, der Überlieferung nach gekreuzigt wurde wie sein Herr. Darauf deutet dieser Vers hin. Aber auch in Johannes 13 sehen wir das schon. Wohin ich gehe, kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Aber dieser Vers 19, ich lese ihn nochmal vor, dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Dieser Vers 19 ist auch für dich und mich, war nicht nur ganz persönlich für Petrus. Wir müssen die genaue Wortwahl beachten. Es heißt, dies sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Darum geht es. Unser Herr Jesus sah in seinem eigenen Tod am Kreuz nicht das Unglück, nicht die Qual und die Schande, sondern gerade im Johannesevangelium sehen wir es. Es ging ihm um die Verherrlichung des Vaters. Das war Jesu Ziel, als er am Kreuz starb. Vorrangig, nicht das einzige, aber ein ganz, ganz wichtiges, das das Johannesevangelium uns zeigt. Auch Petrus durfte mit seinem Märtyrertod Gott die Ehre geben. Wisst ihr, und eins können du und ich daraus lernen, wir neigen dazu, das Leben hier, auch wenn es morgen wieder losgeht und auch heute schon, als die einzige Zeit zu betrachten, in der wir Gott verherrlichen können. Vor allen Dingen sehen wir das aktive, blühende Leben als die einzige Art, unser geistliches Leben zu zeigen. Und wir neigen dazu, das Sterben zu übersehen. Wir betrachten dieses Sterben oder auch, wenn wir krank werden und nicht mehr viel können, betrachten wir vielleicht als schmerzhaftes Ende einer aktiven, nützlichen Zeit. Und dieses wirtschaftlich-ökonomische Nützlichkeitsdenken, das möchte Gott nicht. Aber wer bestimmt das schon, was nützlich ist? Du und ich? Ich glaube es nicht, oder? Wisst ihr, Gottes Wort sagt ganz klar, wir können sowohl für den Herrn sterben, als auch für den Herrn leben. Wir können sowohl geduldig leiden, als auch aktiv arbeiten. Und immerhin sind wir hier am falschen Fleck, denn das beste Vorbild sind die Tausenden und Abertausenden Geschwister, die in der Verfolgung sind. Ihr Sterben ist für mich persönlich und für euch hoffentlich auch ein Zeugnis dafür, dass Gott, dass Jesus einen Menschen wahrhaft erfüllen kann und wie Gott es wert ist, dass man sein Leben für ihn gibt. Liebe Geschwister, das ist tagtägliche Praxis unter vielen Geschwistern. Aber es gilt auch für uns, die wir vielleicht noch nicht so stark verfolgt werden. Römer 14 heißt es, denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und ob wir nun leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Der Herr verlässt uns nicht. Und der Herr möchte, dass wir uns, ja, in der Nachfolge danach ausstrecken, ihm auch im Leid, auch im Sterben sogar zu verherrlichen. Und das möchte Gott schenken und das tut er auch. Ich kenne so viele Begebenheiten, wo ich das gehört und auch teilweise selbst erlebt habe. Das Fazit ist, und das ist das Wort zu Petrus und zu mir und zu dir, folge mir. Auch hier hält sich Gott, hält sich Jesus wieder an die ursprünglichen Bedingungen. Warum die ursprünglichen Bedingungen? Bei der Berufung der Jünger am Anfang des Evangeliums, bei der Berufung eines Petrus, hatte der Herr dieses Wort auch schon ausgesprochen. Das war nicht neu. Es wurde erneuert, die Nachfolge. Lass dich von mir führen, Petrus. Und übernehme nicht selbst die Führung. Und folgen heißt, was heißt folgen? Und das wissen wir eigentlich. Auf demselben Weg sein, wie Jesus, auf demselben Weg sein mit Jesus. Nicht wie Jesus, sondern mit Jesus. Und wenn es dann im Leben hart wird, dann kann es ein Trost sein, dann ist es ein Trost, sich daran zu erinnern, dass unsere ganze Zukunft bei Jesus schon bekannt ist und von ihm vorherbestimmt wurde. Zufälle, Unfälle gibt es nicht bei Jesus. Alles, alles von Anfang an bis zum Ende ist in seinem Plan, wenn du ihm nachfolgst. Wisst ihr, Jesus ist zu weise, um sich zu irren. Und er ist zu liebevoll, um uns Schaden zuzufügen. Wir kommen zum Ende. Folgen ist ein Lernprozess. Wir haben noch gelesen, dass Petrus dann einmal gehört hatte, was Nachfolge bedeutet, für ihn besonders. Und dann sieht er seinen Mitjünger Johannes da. Aber was ist mit dem, Herr? Und dann sagt Jesus, was geht es dich an? Vergleichen ist immer eine Falle, auch in der Nachfolge. Nachfolge ist meine, deine ganz persönliche Verantwortung vor dem Herrn. Es geht in diesem Fall, ist vielleicht ein bisschen individualistisch, aber es ist hier ganz individuell, um dich und den Herrn Jesus. Deswegen sagt Jesus, folge du mir nach. Wisst ihr, es geht nicht darum, und das musste ich auch lernen und das muss ich immer wieder lernen, es geht nicht darum, einen anderen Nachfolger zu imitieren und schon gar nicht darum, einem anderen Nachfolger zu folgen. Es geht auch nicht darum, immer beschäftigt zu sein, jung und eifrig und voller Energie. Ich gebe zu, dass es vielleicht einfacher ist, als still abzuwarten. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dort zu sein, wo mein Herr ist. Und es geht auch nicht an, neidisch zu sein, weil der andere Nachfolger es vermeintlich besser hat und man mehr Frucht bei ihm sieht. Es ist auch nicht richtig, sich den Dienst des anderen Bruders oder der anderen Schwester zu schnappen, weil ich dann besser aussehe. Es gibt verschiedene Gaben und Dienste. Und der Heilige Geist teilt jedem besonders aus, wie er will. Und zum Schluss, wir haben auch nicht die Verantwortung, die anderen zu überwachen. Petrus war kein Oberhirte mit Unterhirten unter sich. Das machen vielleicht manche aus ihm, aber das ist falsch. Und alles liegt beschlossen in den Worten des Herrn. Folge du mir nach. Schaue auf mich, suche mich, sagt Jesus zu dir und mir in meinem Wort. Bitte mich um Führung. Nicht mein Wille, muss ich sagen, sondern sein Wille, Jesu Wille geschehe. Willst du dem Herrn dienen? Willst du ein erfülltes Leben haben? Dann folge Jesus nach. Jemand hat mal gesagt im Englischen, they serve who stand and wait. Diener ist, wer steht und wartet auf die Anweisungen des Herrn. Das sind Diener. They serve who stand and wait. Ich schließe ab. Wir haben gesehen, wir brauchen ein gereinigtes Gewissen vor dem Herrn Jesus. Sonst kannst du auch kein geheiltes Herz bekommen und auch nicht in die Nachfolge eintreten. Das ist der erste Schritt. Und jeder, der noch nicht an Jesus Christus glaubt, bitte ich inständig, lass dich versöhnen mit Gott, bekenne deine Sünden, tue Buße, kehre um, komm zum Herrn Jesus, er ist nur ein Gebet entfernt, er liebt dich und er ist für deine Sünden, für dein verfuschtes Leben am Kreuz gestorben. Und er hat die Macht der Sünde überwunden durch seine Auferstehung. Und er möchte auch, dass du ein geheiltes Herz bekommst. Vielleicht brauchst du jetzt, auch wenn du schon zu Jesus gehörst, eine Herzensheilung. Willst du wirklich leben? Vertraue ihm, dich ihm von ganzem Herzen an, von ganzem Herzen. Lege ihm alles hin. Er möchte, dass du ihn von Herzen liebst und dass seine Liebe der Beweggrund deines Handelns ist. Möchtest du ihm nachfolgen? Vielleicht möchtest du einen Neuanfang machen. Ja, dann folge ihm nach und vertraue dich ganz ihm an. Lege deine Selbstständigkeit ab und begebe dich in die Abhängigkeit vom Herrn. Oh, dann wirst du keine Marionette sein. Da wirst du Wunderbares erleben. Dann wird er sichtbar werden in deinem Leben. Amen.